Okay, heute muss ich erstmal hier ein bisschen einrichten. Ihr könnt euch aber währenddessen schon mal dieses Bild von diesem Mann da oben anschauen. Und mich würde interessieren, wer sein Buch gelesen hat. Okay, vielleicht haben manche das Buch von Harpe Kerkeling gelesen und wissen nicht, dass Horst Schlemmer Harpe Kerkeling ist. Wer hat das Buch gelesen? Ich bin dann mal weg. Nein, sind nicht viel mehr. Okay. Was hat Horst Schlemmer und Harpe Kerkeling und vor allem dieses Buch mit unserem Thema zu tun? Dieses Buch war auf Platz 1 der Bestsellerliste, ist glaube ich im Moment auf Platz 3, wenn ich das richtig interpretiert habe. Offensichtlich hat es sehr viele Menschen interessiert. Und er erzählt in diesem Buch, für die, die das nicht wissen, tagebuchmäßig praktisch von seinen 6 Wochen unterwegs auf dem Jakobsweg. Das ist ein Pilgerweg nach Santiago de Compostela in Spanien. Sehr, sehr viele Leute pilgern diesen Weg. Er ist einer der 2, 3 ganz großen Pilgerwege. Und Kerkeling erzählt davon, wie er diesen Weg geht und vor allem davon, was dieser Weg mit ihm macht, so während er da unterwegs ist. Und mit Harpe Kerkeling sind wir eigentlich mitten im Thema Authentizität. Na, das beschäftigt uns die nächsten 4 Wochen. Denn man sieht es ja, er ist ein Meister darin, in andere Rollen, andere Identitäten zu schlüpfen. Ich persönlich finde Olli Dietrich noch besser, aber Harpe Kerkeling hat er schon drauf. Und ich erinnere nur, für die, die es gesehen haben, an die Begegnung mit Claudia Schiffer als Horst Schlemmer bei Wetten, dass. Wenn ihr das noch nicht geschaut habt, dann googelt es mal und schaut euch das an, findet ihr bei YouTube oder so. Wunderbar, wie Horst Schlemmer also auf Claudia Schiffer losrennt, mehr oder weniger ihr auch so nahe kommt, dass Gottschalk sich irgendwann dazwischen werfen muss. Und das Schöne ist, sie hat offensichtlich keine Ahnung, dass dieser Mann von einem Kabarettisten gespielt wird, sondern sie glaubt, wie dieser eklige Typ mit Schnappatmung und Kreislauf, der noch Single ist, wie er betont, ist echt. So. Also er ist ein Meister darin, in eine andere Identität zu schlüpfen. So sehr steckt er in dieser Rolle, dass man wirklich Mühe hat, wenn man ihn sieht, da zu glauben, dass da Harpe Kerkeling hintersteckt. So, ich nehme an, dass es damit zu tun hat, dass dieses Buch so interessant ist, dass man Kerkeling kennt aus diesen verschiedenen Rollen und dass man von diesem Buch erwartet, hier lerne ich ihn auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Das ist ja nicht ein Buch, was man von ihm erwarten würde, von so einem Typen. Und man geht da so dran und erwartet, hier erfahre ich, wie Kerkeling wirklich ist. Wer dieser Mann wirklich ist. Hier kommt der authentische Kerkeling ans Licht. Und es ist tatsächlich so. Dieser Weg bringt ihn zuerst mal sehr schnell an seine Grenzen. Schon am ersten Tag ist er eigentlich am Ende. So. Auf diesem Weg sucht er nach Gott und er erzählt davon. Auf diesem Weg sucht er auch nach sich selbst. Auf diesem Weg durchlebt er Zweifel und Wunder. Er erlebt Fragen und Antworten. Er erlebt sehr, sehr komische Menschen, denen er begegnet. Und das Interessante ist, bei jeder Begegnung merkt man so ein bisschen, dass er selber ins Nachdenken kommt, wie komisch bin ich eigentlich? Okay, man lernt Kerkeling tatsächlich kennen in diesem Buch. Und er bringt es mit so einem Satz, ich glaube, der Satz ist nicht von ihm, aber er zitiert ihn da, mit einem Satz auf den Punkt, was dieser Weg macht mit ihm. Er sagt, dieser Weg stellt jedem nur eine Frage. Wer bist du? Wer bist du? Kerkeling sucht nach Glauben und er fragt, wer ist Gott? Und er kommt diesem Gott auch ein Stückchen näher und der Antwort darauf, ob Gott wohl ist oder nicht, so. Aber vor allem hat man den Eindruck, stellt ihm dieser Weg, oder man könnte jetzt auch sagen, stellt ihm Gott auf diesem Weg eine Gegenfrage. Wer bist du? Wer Gott sucht, der sucht irgendwo auch nach sich selbst. Und wer Gott findet, der erlebt es auch als einen Weg zu sich selbst. Ich würde nicht sagen, wer Gott sucht, der findet zum Schluss nur sich selber. Das wäre ein bisschen arm. Aber wer Gott sucht und findet, findet auch sich selbst. So, wir werden uns in den nächsten 4 Wochen genau damit beschäftigen. Sich selbst finden, über unsere Identität nachdenken, über Authentizität. Also Identität wäre, wer bin ich, ne? Und Authentizität wäre mehr, lebe ich das auch, was ich bin? Denn das machen wir ganz oft nicht. Das kennt jeder von sich selbst, hoffe ich mal. Wir stellen oft nach außen mindestens ein bisschen was anderes dar, als wir wirklich sind. Und je weniger wir die Leute kennen, denen wir gerade gegenüberstehen, desto besser kann man das machen. Nach außen ein bisschen ein anderes Bild malen, als es innen drin wirklich so ist. Und dann stimmen außen und innen nicht wirklich überein. Wir haben das mit diesem Flyer versucht deutlich zu machen, diese Banami, ne? Außen und innen passt nicht zusammen. Und wir haben es innen wurscht genannt, weil wir oft so handeln, dass wir, wenn wir schon Zeit haben, in uns zu investieren, was aus uns zu machen, wir investieren öfter in das Äußere. Das scheint uns irgendwie wichtiger und weniger in unseren inneren Menschen. Okay, aber es ist eine Sache, sich selber zu finden, und es ist eine andere Sache, das dann auch authentisch zu leben, was wir sind, ein Innen-Außen-Mensch zu werden. Wie gesagt, wir investieren oft in unsere äußere Identität. Das, was ihr voneinander jetzt so wahrnehmt, das ist unsere äußere Hülle. Das, was ihr von mir jetzt seht gerade, das ist so meine äußere Identität. Aussehen, mein Beruf, was ich mache. Ich bin Pastor, das kriegt ihr jetzt hier mit. Oder über unsere Aufgabe. Wenn Leute zusammenkommen, fragen sie sich relativ bald, was sie denn so machen, beruflich. Mindestens Männer tun das dauernd. So, und ich zeige euch jetzt auch nur das von mir, was ich euch zeigen will. Und das geht, weil wir hier so eine Barriere haben. Hier, zu den ersten hier 3 Meter. Und zu euch da hinten viel, viel mehr. Und vor allem, weil ihr nicht nach dem Gottesdienst mit mir nach Hause kommt und zu Hause in meinem Wohnzimmer lebt die ganze Zeit. Also kann ich euch präsentieren, was ich möchte. Und was diesen Menschen, hier denn hier vorne oder der daneben euch sitzt, von innen aus macht, wisst ihr nicht. Authentisch nennen wir Menschen, wenn wir den Eindruck haben, das, was sie nach außen darstellen, leben sie auch innen. Nicht alles, was in ihnen drin ist, das kehren sie gleich nach außen. So. Das wäre manchmal fürchterlich. Aber sie spielen uns nicht äußerlich was vor, was innerlich gar nicht da ist. So. Und feststellen können wir das nur, wenn wir Menschen nahe kommen. Selbst dann werden wir manchmal noch lange getäuscht. Und Gott, das ist unsere Überzeugung, will uns helfen, uns zu finden und dann auch echt zu leben. Und dieses Thema ist uns deshalb so wichtig, weil wir das Gefühl haben, von Authentizität ist in unserer Welt so wenig zu finden. Irgendwie sind wir es gewöhnt, dass fast alles heutzutage auch ein Fake sein könnte. Wir sind es gewöhnt, und die es nicht gewöhnt sind, die nennen wir naiv. Irgendwie zu hinterfragen, ist das wahr? Kann ich die Mail da einfach so weiterleiten? Oder ist das völliger Nonsens, was mir darüber gebracht wird? In den Medien und so weiter. Ne? Das macht uns vorsichtig. Ich hoffe, Claudia Schiffer ist auch ein bisschen vorsichtiger geworden jetzt. Und zieht in Betracht, dass der Mensch, der ihr da begegnet, vielleicht nur gespielt ist in Zukunft. Wir sind es gewöhnt, dass Wahrheit irgendwie nur so ein relatives Wort ist. Was ist schon wahr? Und ich empfinde auch, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber wir reagieren mit jedem Skandal, der so ans Licht kommt, mit jeder Enthüllungsstory, wo irgendwie das wahre, dunkle Leben eines Menschen ans Licht kommt, der so eine blütenweite Weste hatte, wir reagieren mit jeder Enthüllungsstory irgendwie ein bisschen weniger aufgeregt, ein bisschen gelassener, ein bisschen gleichgültiger. Wir haben uns daran gewöhnt. Es schockt uns eigentlich nichts mehr. Es frustriert uns schon, dass es so ist, aber es schockt uns nicht mehr wirklich. Frust ist schon da, und deswegen glaube ich, dass in unserer Welt die Sehnsucht nach Authentizität auch irgendwie immer größer wird. Wir haben nicht mehr so viel Lust auf Leute, die nach außen in Hochglanz sind, sondern wir haben lieber Lust auf Leute, die echt scheinen, auch wenn es dann nicht so doll ist, was uns da präsentiert wird. So, und vor allem, deswegen ist uns das Thema auch so wichtig, müsste doch eigentlich in Kirche Authentizität zu finden sein, bei den Christen. Und leider ist das nicht immer so. Und das macht mich dann schon immer noch fertig. Wenn ich merke, Mensch, auch da ist es irgendwie oft anders. Nur, es nützt uns gar nichts, wenn wir von den anderen Authentizität einfordern. Ich muss mal ein anderes Wort, Echtheit einfordern dafür. Von den Politikern, von den Radprofis, von der Kirche eben, von den Christen. Es nützt uns eigentlich nichts, wenn wir das von anderen einfordern. Letztlich können wir nur bei uns anfangen. Es bringt nur was. Wir kommen nur weiter, wenn du dich findest und das lebst, was du bist, und ich mich finde und das lebe, was ich bin. Also es geht in dieser Reihe darum, was lebst du? Wer bist du und was lebst du? Nicht die anderen, sondern du. Und um euch kurz diese 4 Themen aufzuklicken, die da jetzt aufgehen. Also heute geht es um die Voraussetzung. Was ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass wir das können, authentisch leben? Dann nächstes Mal darum, was ist der Gewinn? Ich meine, warum sollten wir das tun? Innen-Außen-Menschen werden. Dann der Preis, das Ganze kostet was. Was ist der Preis für authentisches Leben? Und das vierte ist dann der Weg, ein praktischer Weg, wie man dem näher kommen kann, sich selber zu finden, muss man nicht unbedingt in Santiago, nach Santiago pilgern und das auch zu leben. Okay, heute die Voraussetzung. Ich stelle einfach mal eine Behauptung in den Raum. Um dir selber zu begegnen, um dich zu kennen und dann um authentisch zu leben, musst du Gott kennen. Gott kennen, so wie er wirklich ist, ist die Voraussetzung für authentisches Leben. Das ist meine Behauptung. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich ein bisschen seltsam, dass das zusammenhängt. Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis sozusagen. Bei Kerkeling ist das aber irgendwie ganz selbstverständlich, dass beides irgendwie zusammenhängt. Mal redet er von dem, mal von dem. Er sucht nach Gott und er findet sich selbst und er sucht nach sich und er findet Gott. Ich habe den ersten Punkt so genannt: der Gott ohne Gesicht oder vom Verstecken wahrer Identität. Und ich habe einen Clip dabei und ich hoffe, dass der uns ein bisschen näher dem bringt, dass wir Gott erkennen müssen, um uns selber zu erkennen. Der Clip ist aus dem Film Der Mann ohne Gesicht, ist ein älterer Mel Gibson Film. Und es geht darin um einen Mann, der den Leuten im Ort sehr mysteriös ist. Er ist ein Fremder, kein Mensch kennt ihn, er lebt allein, er lebt zurückgezogen, in einem einsamen Haus am Meer, auch ein bisschen weg vom Dorf. Keiner weiß, wer er ist. Die Kinder nennen ihn das Monster oder Matschkopf, weil eine Gesichtshälfte von ihm so entstellt ist, verbrannt ist. Und es gibt Gerüchte über ihn, die umhergehen, jeder zerreißt sich den Mund, man denkt an eine dunkle Vergangenheit. Es ist das Gerücht über Kindesmissbrauch im Raum, dass er deswegen sich da vielleicht verstecken muss, weil da irgendwas gelaufen ist. Und es gibt einen Jungen, Charles, der fasst Vertrauen zu ihm, heimlich. Und er braucht Nachhilfe für eine Prüfung. Dieser Mann ist im früheren Leben Lehrer gewesen. Und deswegen bittet er ihn um Nachhilfe. Und eine der ersten Aufgaben, die dieser Lehrer ihm gibt, ist, Löcher zu schaufeln. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Clip an. Okay. Warum ich den Clip gezeigt habe, erkläre ich gleich. Wir schauen erst noch in einen anderen Abschnitt rein, und zwar einen aus der Bibel. Und in diesem Abschnitt begegnet Jesus einem Menschen, für den Identität, Authentizität wahre Lebensthemen sind. Ich lese euch mal vor. Ist eine längere Sache, ich lese es immer so abschnittweise vor. Aus Johannes 4. Erstmal so die Vorgeschichte. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Anhänger gewann und taufte als Johannes. Er selber taufte übrigens nicht, das taten seine Jünger. Deshalb verließ Jesus Judäa und ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Hier steht musste, weil das ein Jude normalerweise nicht tat. Man machte einen Bogen um das Gebiet der Samariter. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sychar, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Erinnert an eine alttestamentliche Geschichte, mehrere hundert Jahre zurückliegend. Dort befand sich der Jakobsbrunnen, passt zum Jakobsweg, ne? Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen, es war gegen Mittag, da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen. Diese Frau, die da kommt, versteckt sich. Warum ich das weiß, ich habe heimlich schon vorausgelesen. Es wird aber auch daran deutlich, dass sie mittags kommt. In der Mittagshitze geht kein Mensch Wasser holen. Man tat das in der Kühle des Morgens oder was weiß ich, abends, aber nicht mittags. Sie nicht. Aus dem Grund, dass sie den anderen Frauen, die sich oft dann da am Brunnen auch treffen und quatschen, nicht begegnen will. Sie gehört nicht dazu. Diese Frau möchte niemandem begegnen. Sie hat jetzt ein bisschen Pech, dass Jesus gerade da sitzt. Diese Frau möchte Distanz. Mehr als 5 Meter. Ja. Und sie braucht diesen Schutz der Einsamkeit offensichtlich. Natürlich hat diese Frau eine Identität, aber sie versteckt sie lieber. Ich lese weiter. Jesus sagte zu ihr, gib mir einen Schluck Wasser. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau antwortete, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Zur damaligen Zeit war ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau, die sich nicht kennen, schon, nennen wir es mal, unüblich. Sie hätte ihn niemals angesprochen. Jetzt kommt dazu, dass er ein Jude ist und sie eine Samariterin. Und eigentlich verachten die Juden die Samariter. Ein Kontakt zwischen einem jüdischen Mann und einer samaritischen Frau ist eigentlich ein No-Go. Und sie weiß das. Und ich denke mir, wie fühlt sie sich dabei mit diesem Wissen? Ich weiß nicht, ob sie das Zähneknirschen akzeptiert halt hätte. Ich bin es eigentlich nicht wert, dass er mit mir redet. Oder ob sie das vielleicht sogar innerlich längst akzeptiert hat. Ich bin nur eine Frau, zur damaligen Zeit war das wohl so. Und ich bin nur Samariterin. Okay, aber er spricht sie an. Ich lese weiter. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch keinen Eimer, sagte die Frau. Der Brunnen ist tief, woher willst du dann das lebendige Wasser haben? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob? Jesus antwortete, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Die beiden reden aneinander vorbei. Man hat so, zwischen den Zeilen hat man das Gefühl, sie versteht ein bisschen mehr, als sie zugibt. Aber erstmal reden sie voneinander vorbei. Sie redet von diesem Brunnen und Jesus redet von einem Durst und von Wasser, also von Wasser, der einen Durst löschen würde, der eigentlich die ganze Lebenssituation dieser Frau ausdrückt. Sie ahnt wohl, dass er von anderem Durst und von anderem Wasser redet. Deswegen geht es jetzt so weiter. Herr, gib mir von diesem Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Naja, vielleicht hat sie es doch nicht geschnallt. Jesus sagte zu ihr, geh und bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Jesus antwortete, das stimmt. Stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Boah, mit einem Schlag hat man den Eindruck, ist Jesus bei der Sache. Hol deinen Mann her. Man fragt sich, was soll das denn jetzt? Also, wozu soll der kommen? Mit einem Schlag ist Jesus ungefragt auf von der sachlichen Geplänkelebene, wo man seine äußere Identität zeigen kann und nichts von sich selber preisgeben muss. Mit einem Schlag ist er auf eine persönliche Ebene gegangen. Jetzt kommt er plötzlich mit dieser Herausforderung. Hol deinen Mann. Wenn man die Lebenssituation der Frau kennt, jetzt kennt er sie ja, weiß man, er hätte auch fragen können, wer bist du? Wer bist du eigentlich? Er reißt ihr praktisch die Fassade runter irgendwie. Relativ unsensibel. Vielleicht hat er es nett gesagt, ich weiß es nicht. Aber und sie versucht sich zu retten. Ich habe keinen Mann, sagt sie. Jesus legt den Finger genau in die Wunde ihres Lebens. 5 Männer, 5 zerbrochene Beziehungen, 5-mal hat man sich von ihr getrennt, denn andersrum war das damals rechtlich gar nicht möglich. Eine Frau konnte ihren Mann nicht verlassen. Ging nicht. 5-mal hat man sich von ihr getrennt. Und mit dem 6. lebt sie jetzt so zusammen. Damals ein Grund, Dorfgespräch zu sein. In einer unehelichen Beziehung zu leben. So, das ist der Grund, warum sie in der Mittagssitze da in den Brunnen kommt und keine anderen Frauen treffen will. Das Leben hat sie verletzt. Möglicherweise war sie selbst mit dran schuld. Keine Ahnung. Wer bist du? Fragt Jesus. Er fragt nach ihrer Identität. Wer bist du? Wer sie ist ein gescheiterter Mensch. Ein Mensch, der ausgerechnet an dem Punkt scheitert, der wichtigste in unserem Leben ist, nämlich Beziehung. Okay, man fragt sich, wie reagiert sie jetzt? Rennt sie weg? Sagt sie, okay, mein Freund, nett dich kennenzulernen und geht? Ich lese weiter, wo bin ich denn? 19. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagt die Frau. Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Man kann da so einen Berg in der Nähe sehen. Gerizim heißt er. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem Gott verehrt wird. Jesus sagte zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Ihr Samariter betet zu Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Doch wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, ja, sie ist schon gekommen. Da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist und der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles erklären. Jesus antwortete, er spricht mit dir. Ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, ihn im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Immerhin ist sie nicht weggelaufen, aber merkt ihr, sie geht wieder auf die sachliche Ebene. Nicht ohne ein bisschen sich zu outen. Immerhin sagt er, ich merke, du bist ein Prophet. Damit hat sie indirekt gesagt, ja, so sieht mein Leben aus. Aber dann ist sie wieder bei der Sachebene. Sie redet lieber über Religion. Darüber, wo Gott zu finden ist. Auf diesem Berg Garizim, wo die Samariter Gott anzubeten pflegten, oder eben in Jerusalem, wo der Tempel ist. Das ist ein alter Konflikt zwischen Samaritern und Juden. Aber ihr hört mich ja trotzdem, ich kann weiterreden. Ne? Also Samariter waren übrigens Juden, die sozusagen sich Generationen vorher vermischt hatten mit anderen Volksgruppen. Okay. Jesus lässt sich interessanterweise auf diese Sachebene ein. Er sagt nicht, hey, bleib mal beim Punkt, wir waren noch bei deinem Leben da gerade eben. Ne? Er lässt sich darauf ein, obwohl ich glaube, dass er ahnt, dass die Frau diese Religionsgeschichte gar nicht so irre interessiert. Aber was dann Jesus sagt da drin, trifft die Sache wieder auf den Punkt. Er sagt, ihr kennt Gott nicht. Er könnte auch sagen, du kennst ihn nicht. Und er sagt, Gott ist ganz anders. Man trifft ihn nicht im Tempel, man kann ihn überall treffen. Man trifft ihn da, wo Menschen ihn mit ihrem Herzen suchen und Gott ihr Leben öffnen, wahr werden. Er drückt es aus, indem er sagt, hey, Gott muss im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Und die Frau scheint das sogar ein bisschen zu begreifen. Sie weiß jedenfalls von ihrer Suche nach Gott und es scheint so zu sein, als ob sie Gott bisher nicht so richtig gefunden hat. Jedenfalls drückt sie eine Hoffnung aus, nämlich die, der Messias, der versprochene Retter wird ja kommen und der wird uns das dann alles erklären, wie das ist. Und dann lässt Jesus zum zweiten Mal eine Bombe platzen. Vorher mit der Frage, hol deinen Mann, und jetzt mit der Aussage, der Messias, er spricht mit dir. Ich bin es. Wurf. Und super, genial, getimed, genau jetzt kommen die Jünger natürlich zurück. Ich stelle mir das vor, hier spricht das Gespräch einfach ab, so ein bisschen peinliche, die beiden reden nicht mehr miteinander, denn jetzt sind plötzlich andere da. Einer fragt vielleicht noch, Jesus, es gab keine Kellogg's Mix mehr, wir haben Cornflakes geholt, ist das auch okay und so. Die reden über die Einkäufe da. Sie haben null Gespür dafür, dass hier gerade ein ganz intensives Gespräch an seinen Höhepunkt kam. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Situation ist, was da in der Luft liegt. Ne? Die Frau steht da, hat gerade den Spiegel von einem Fremden vorgehalten kriegt für ihr Leben. Das bist du doch, oder? Was du hier siehst. Ne? Und dieser Fremde sagt ihr zum Schluss auch noch, du bist gerade Gott begegnet. Und sie steht da, hat jetzt Millionen Fragen. Und die Jünger stehen drumherum und nichts ahnen, gucken sie in die Runde und Jesus schweigt. So, wir lesen es noch kurz zu Ende. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf und sagte zu den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Ist er vielleicht der versprochene Retter? Da gingen sie alle hinaus zu Jesus. Ende vom Lied ist, dass Jesus noch ein paar Tage in diesem Dorf dann bleibt. Was hat diese Story mit dem Thema Authentizität zu tun? Und was hat der Clip damit zu tun, den ich euch vorhin gezeigt habe? Was soll da der Zusammenhang sein? Also das Erste, diese Frau versteckt sich. Sie weiß, wer sie ist. Und sie findet, dass das nichts ist, was man präsentieren kann. Diese Frau lebt nicht, offensichtlich nicht, im Einklang mit sich selbst. Kann sie auch gar nicht. Sie hat den Eindruck, ich muss das verstecken. Ich muss. Sie lebt ihre Identität nicht. Und sie steht auch nicht zu ihrer Identität. Das Zweite ist, diese Frau meint, Gott zu kennen. Muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Sie glaubt irgendwie. Eigentlich, die meisten Menschen glaubten damals irgendwie, waren irgendwie religiös. Nur, es scheint so, als ob ihr Glaube ihr bisher keine Hilfe geworden ist, sich selber anzunehmen oder ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich schätze, sie muss denken, Gott kann eigentlich nur unzufrieden mit mir sein. Mein Leben ist ein Scherbenhaufen. Und sie weiß, dass das, was sie im Moment lebt, eigentlich eine Kapitulation ist. Sie hat aufgegeben zu hoffen, dass es nochmal anders werden könnte. Und dafür wird sie von Menschen verachtet. Und was wird sie denken? Gott wird mich wahrscheinlich auch dafür verachten. So, und diese kurze Begegnung jetzt mit Jesus bringt plötzlich das alles ans Licht. Zum Teil zwischen den Zeilen. Was sagt Jesus sozusagen, wenn man das einfach mal so, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, aber wenn man das einfach mal tut, zwischen den Zeilen zu lesen, zu sagen, was Jesus hier eigentlich rüberbringt. Im Grunde sagt er dieser Frau doch, hey, du bist nicht glücklich, oder? Und dein Gott, den ihr nicht kennt, ihr Samariter eigentlich, der füllt dieses Loch in deinem Herzen auch nicht wirklich aus. Im Grunde musst du Angst vor ihm haben. Darum lebst du ein verstecktes, trauriges Leben, so wie du Menschen, vor den Menschen Angst hast, denen du nicht begegnen willst. Eines der größten Hindernisse für Menschen, echt und ehrlich und frei das zu leben, was sie sind, ist ein falsches Bild von Gott. Zum einen ist es unsere Angst natürlich vor anderen. Ja? Also wir wollen uns nicht so zeigen, wie wir sind, weil wir denken, andere könnten uns dann irgendwie nicht mehr so gut finden. Und zum anderen ist es unsere Angst, Gott wird nicht zufrieden mit uns sein. Und mir geht es heute um das Zweite, denn ums Erste drehen wir uns in den nächsten Predigten nochmal. Ich habe das ja eben schon mal gesagt, Menschen sind nicht echt, weil sie Gott nicht kennen. Das ist eine steile Behauptung, ich weiß. Und dass wir uns nicht missverstehen, man kann Christ sein, jahrelang, und nicht ahnen, dass man immer noch ein falsches Bild von Gott mit sich rumträgt. Ein Bild, was ein bisschen so ähnlich ist, wie das Bild dieses Vaters vorhin dort. Und ich habe diesen Clip ausgewählt, weil ich empfinde, für viele Menschen, auch für Leute, die Gott schon zu kennen glauben, ist manchmal Gott wie ein Gott ohne Gesicht. Er ist wie dieser Lehrer, wie dieser merkwürdige Lehrer mit einer vielleicht dunklen Vergangenheit. Irgendwie ist dieser Typ genial, aber du kannst dir nicht sicher über ihn sein. Man könnte Vertrauen zu ihm fassen, Menschen haben das auch schon getan, sich schon auf Gott eingelassen, aber man ist sich nicht sicher über ihn. Und er gibt merkwürdige Aufgaben, dieser Gott, mit den Löchern schaufeln. Er verhält sich unverständlich, er hat merkwürdige Dinge auf seinem Speicher. Und auf eine gewisse Weise ist es doch schwer, ihm nahe zu kommen. Und da ist eine gewisse Sorge, Gott, wenn er denn da ist, könnte doch nicht nur Gutes über uns denken, Gutes mit uns vorhaben. Und es ist eine gewisse Sorge da, vielleicht ist er so ähnlich wie dieser Vater und vielleicht ist es angebracht, ein bisschen vorsichtiger zu sein mit dem, was man ihm gegenüber präsentiert. Vielleicht ist er nicht zufrieden mit unserem Brief. Also, wir sind uns nicht sicher, wie Gott ist. Die einen fragen sich, ob er überhaupt ein Jemand ist. Ne? Kaper Kerkeling hat diese Frage auch auf seinem Weg. Ist er überhaupt ein Jemand? Oder mehr so eine Kraft irgendwie? Er spricht Gebete auf diesem Weg, aber er spricht Gebete zum Universum. Er findet es selbst ein bisschen witzig, aber eine Frau hat ihm das gesagt, soll er mal machen, und dann erlebt er auch noch Gebetserhörung. Okay, also viele sind sich überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt so ein persönlicher Gott ist, der da ist. Und wenn er das ist er dann wirklich interessiert an mir? Und hat er Gutes im Sinn? Denkt er Gutes oder denkt er ziemlich negativ über mich oder wenigstens gleichgültig? Und wenn ich mich ihm ausliefere, könnte dieser Gott mir sogar gefährlich werden, wie das bei diesem Lehrer ja so ein bisschen mitschwingt. Ne? Könnte das ein gefährlicher Mann sein? Und wie leicht ist er zu verärgern? Wie steht es zu mir, wenn ich versage, so richtig? Wenn mein Leben ein Scherbenhaufen ist? Machen wir uns nichts vor. Wir haben ein gewisses Bild von Gott in unserem Kopf. Und das Bild ist nicht immer von dem geprägt, wie Gott wirklich ist, sondern von dem, was die Leute sagen. Von dem, wie die Christen sind, vielleicht zum Beispiel. Und ich denke, ich sehe die Christen und ich denke, so muss wohl Gott auch sein, so ähnlich. Oder wie unsere Eltern waren. Unzählige denken aus irgendeinem verrückten Grund, dass Gott so ähnlich ist wie ihr leiblicher Vater. Jedenfalls verhalten sie sich ihm gegenüber, so wie sie sich ihrem leiblichen Vater gegenüber verhalten haben. Vielleicht unterwürfig irgendwie. Oder rebellisch. Oder unsicher, ängstlich oder was immer. Es ist tatsächlich so, dass Leute, die sehr viel Liebe von ihrem leiblichen Eltern oder Vater erlebt haben, es viel leichter haben, an einen liebevollen Gott zu glauben. Okay, letztlich bedeutet aber ein falsches Bild von Gott haben, dass wir ihm nicht richtig über den Weg trauen, so wie man diesem Lehrer nicht über den Weg trauen kann. Ein Gott ohne Gesicht. Und das verhindert Authentizität. Misstrauen verhindert immer Wahrheit. Wenn man sich nicht sicher ist, wie Gott über mich denkt, dann bin ich mir letztlich auch nicht richtig sicher, wer ich bin. Nicht so richtig sicher über meinen Wert. Und dann werde ich Menschen, mein wahres Ich, nicht so gerne zeigen, wenn ich mir nicht sicher bin, wie Gott über mich denkt. Jedenfalls, wenn dieses wahre Ich Macken hat, ne? Okay, zweiter Punkt. Übrigens sind die letzten zwei Punkte viel kürzer als der erste. Wenn Gott ein Gesicht bekommt oder vom Fallen falscher Gottesbilder. Es ist ja verblüffend. Das Gespräch hier geht ziemlich rasant zu Ende. Man denkt, oh, das haben sie Jünger so richtig vermurkst. Trotzdem läuft diese Frau nach Hause und ist verändert. Ne? Sie quatscht ihre Nachbarn an. Plötzlich. Denen sie sonst aus dem Weg geht. Und sie sagt, hey, er hat mir alles gesagt, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. Sie steht plötzlich dazu. Sie ist verändert. Warum? Weil Gott ein Gesicht bekommen hat für sie. Das Gesicht von Jesus. Sie hat Gott getroffen und er ist ganz anders, als sie dachte, dass er ist. Und ich könnte mir vorstellen, sie ist gar nicht so richtig sicher, ne? Ob Jesus der ist, der behauptet zu sein. Aber mindestens hat sie Hoffnung, dass es so sein könnte. Gott hat ein Gesicht. Es ist ein Gott, der mittags am Brunnen sich für eine Außenseiterin interessiert. Und der mit Wertschätzung begegnet. Oder es ist ein Gott, der die Wahrheit anspricht in ihrem Leben. Und der sie anspricht, auch wenn es bitter ist. Aber man fühlt sich in seiner Gegenwart nicht so, dass man dann wegrennen müsste. Auch wenn die Geschichte, die Wahrheit des eigenen Lebens nur Scheitern ist. Es ist ein Gott, der nicht verurteilt. Es ist ein Gott, von dem Jesus sagt, wenn du wüsstest, hat er gesagt, was Gott den Menschen schenken will, wenn du wüsstest, wie Gott ist. Also wenn dein Bild von Gott von irgendetwas anderem geprägt ist, als von dem Gesicht Jesu, dann ist wieder eine steile Behauptung, glaube ich, hast du ein falsches Bild von Gott. Ich weiß, dass das provokant ist. Für mich ist es befreiend. Wenn mein Bild von Gott von etwas anderem geprägt wird als von Jesus, dann sollte ich diesem Gottesbild misstrauen und überlegen, ob das wirklich der Gott ist, der da ist. Ich glaube, es ist so ähnlich wie in einem Film manchmal. Und deswegen ist das, was ich jetzt gesagt habe, so provokant. Das Gesicht dieses Mannes ist entstellt. Ne? Er sieht nicht gut aus. Und man kann ihn zu Recht für einen ganz anderen halten, als er ist. Also wer den Film nicht gesehen hat, er ist ein Guter. Zu Recht kann man Angst vor ihm haben. Und dass Gott sich ausgerechnet in dem Gesicht Jesu zeigen soll, das ist für manche Menschen sowas Ähnliches. Das schreckt manche Menschen ab. Nicht, weil sie Jesu Gesicht zum Angstkriegen finden, sondern eher, weil sie sagen, es ist schwer zu verstehen, dass Gott sich ausgerechnet durch ein menschliches Gesicht eines Mannes zeigen soll. Und zwar ein Gesicht, da seht ihr es genau, was am Ende des Lebens nicht gut aussieht. Ein Gesicht eines Gottes, der den Tod am Kreuz gestorben ist, den Tod eines Rebellen. In diesem entstellten Gesicht Gott zu erkennen, das ist für manche Menschen schwer. Provokant. Und dabei empfinde ich, zeigt dieses geschlagene Gesicht wie nichts anderes Gottes Liebe. Die Liebe dieses Mannes, der sagt, ich bin Gottes Sohn zu uns. Ich habe gedacht, ich sage einfach zum Schluss mal was dazu, warum ich Gott vertraue. Weil ich glaube, das Herz Gottes zu kennen. Das ist mein dritter Punkt, das Herz Gottes. Oder vom er liebt mich nicht Spiel. Ich glaube, das Herz Gottes zu kennen. Ich bin wahrlich kein Held in Sachen Glauben. Und ich kenne so ziemlich alles von mir, was Glaube schwach macht. Zweifel daran, ob es Gott überhaupt gibt, kenne ich von mir. Den Versuch, andere zu beeindrucken. Mich äußerlich ein bisschen besser darzustellen oder sogar sehr viel besser, als es eigentlich ist, kenne ich von mir. Ich kenne den Durst nach Leben dieser Frau hier. Und eine Unzufriedenheit irgendwie damit, wie es ist. Und nicht so richtig zu wissen, wie man das ändern kann. Ich kenne die Enttäuschung von mir selber, ich kenne Schwierigkeiten mit Selbstwert, alles das. Über eine Sache bin ich mir sicher. Völlig sicher, und das ist das Herz Gottes. Ich spiele das Er liebt mich oder Er liebt mich vielleicht doch nicht, Spiel nicht mehr. Es macht übrigens auch gar keinen Spaß, dieses Spiel. Seit ich Jesus kenne und seinen Umgang mit Menschen sehe, und das ist nur eine Story, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich noch ein paar andere dazugenommen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Seit ich das weiß, bin ich mir absolut sicher über das Herz Gottes. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich Gott kenne. Das ist eine große Aussage. Ne? Gott ist für mich manchmal auch noch ein Mysterium, ein Geheimnis. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr als eine Ahnung von Gott, aber durchschaut habe ich ihn nicht, aber ich bin mir sicher über sein Herz. Ich bin mir sicher, dass sein Herz Liebe ist. Und dass diese Liebe nicht so allgemein ist, sondern dass sie persönlich dir und mir gilt. Und das Misstrauen gegenüber Gott, das kenne ich auch, Misstrauen, aber das Misstrauen über Gott seine Ursache niemals in dem hat, wie Gott wirklich ist, sondern in dem, wie ich mir Gott vorstelle. Und wenn ich danach frage, warum denke ich das eigentlich, dann spüre ich, dass die Quellen was ganz anderes sind als tatsächlich Gott oder Jesus. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, die nicht von mir ist, von Ulrich Eggers. Er schreibt über Authentizität und er erzählt davon, wie er was gelernt hat über Gott. Und er ist auf einer Dienstreise irgendwie und er will allen Kindern was mitbringen. Und ich mache die Geschichte jetzt ganz kurz. Er hat nichts für seinen jüngsten Sohn, glaube ich. Und der Bus hält nochmal irgendwo an einem Bahnhof oder irgendwo. Jedenfalls gibt es ein paar Minuten Zeit und er rennt einfach in den nächstbesten kleinen Laden, so einen Kiosk, wo es nicht viel Ordentliches gibt. Und er fragt sich, was könnte ich meinem Sohn jetzt noch mitbringen? Und da hängen so hinter dem Tresen so Plastikpistolen. Er ist so von seiner Einstellung als jemand, der sagt, ich will meinen Kindern kein Spielzeug schenken, was irgendwie mit Krieg zu tun hat und so. Und diese moralische Einstellung ist eigentlich für ihn sehr wichtig. Aber wenn er sich fragt, was hätte mein Sohn am liebsten aus diesem Raum her? Dann wären das diese Plastikpistole. Und er ringt dann mit sich, ich glaube, er geht sogar nochmal raus und geht dann trotzdem wieder rein und kauft diese Plastikpistole, weil er sich sagt, wenn ich meinem Sohn zeigen will, dass ich ihn liebe, wie kann ich es besser tun, als wenn ich diese Plastikpistole kaufe und wenn es mir noch so gegen meinen moralischen Wertvorstellungen geht. Gott liebt uns mit einer Pistolenliebe. Das heißt, der Satz ist übrigens auch nicht von mir, sondern von Ulrich Eggers. Das heißt, Gott hat Prinzipien. Ja, und vielleicht ist er überhaupt nicht begeistert, wie unser Leben aussieht, das Leben dieser Frau oder was immer. Aber größer als seine Prinzipientreue ist seine Liebe zu uns. Das macht sein Herz aus. Jesus sagt, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Wenn du nur wüsstest, wie Gottes Herz ist. Wir schauen zum Schluss nochmal einen Abschnitt an. Ich sage danach nur noch einen Satz aus diesem Film. Eine Szene eher am Schluss. Und es ist so, dass dieser Lehrer nun wirklich des Kindesmissbrauchs verdächtigt wird. Man hat entdeckt, dass er mit diesem Jungen da schon so lange zusammen ist und keiner wusste davon. Und dieser Mann hat tatsächlich im Knast gesessen, kommt raus. Einer seiner Schüler starb in seinem Auto, als dieses Auto brannte, wo er sich praktisch die Verletzung zugezogen hat.
Ich darf nicht mehr mit dir reden, Austin. Du musst wieder gehen.
Nein, nein! Ich will es wissen.
Wo willst du mal alles wissen?
Ich will die Wahrheit hören.
Ach ja? Und was meinst du da speziell? Das Leben, die Religion?
Warum haben sie im Gefängnis gesessen?
Ich wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Du kannst es nachlesen.
Haben sie es getan? Der Junge im Auto, der Junge, der gestorben ist. Haben Sie ihn belästigt?
Was glaubst du denn, Norstedt?
Jetzt spielen Sie nicht dauernd den Lehrer. Sagen Sie es mir schon.
Du hast dir doch bereits deine Meinung gebildet, nicht wahr? Sieht so aus, als wäre ich runtergefallen von dem Podest, auf das du die Menschen stellst. Bestehen oder durchfallen, nicht?
Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich verstehe
es
nicht.
Nein, du bist bloß faul, Norstedt. Ich konnte dir nicht das Geringste beibringen.
Sagen Sie es mir.
Habe ich dich jemals missbraucht? Habe ich mich dir jemals aus einem anderen Grund als aus Freundschaft genähert? Denk nach, Norstedt. Denk logisch. Könnte ich sowas tun? Kannst du dir vorstellen, dass ich jemals etwas tun könnte? Und was ist nun mit der Vergangenheit? Wie siehst du das?
Sagen Sie mir, dass Sie nichts getan haben. Ich glaube Ihnen.
Nein, nein, Sir. Ich habe nicht den ganzen Sommer aufgewendet, damit du dich vor der Antwort drückst.
Vielleicht ist es so. Vielleicht müssten wir nachdenken. Und unser Bild von Gott, wenn wir uns unser Bild von Gott machen. Wir würden, wenn wir wüssten, wie Gott ist, wir würden ihn suchen. Und wir würden Liebe finden. Und wir würden Befreiung finden. Und wir würden befreit werden, ehrlicher und echter das zu leben, was wir sind.